Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Cashflow-Konferenz. Ich bin heute in Berlin, ein bisschen wie der Wandernde und wechsle die Podcast-Location die ganze Zeit. Das heißt, letzte Woche habt ihr schon einen Podcast aus Berlin gehört, heute wieder. Heute bin ich zu Gast bei der Diana zu Löwen. Vielen Dank, dass wir heute deine Wohnung missbrauchen dürfen für unseren Podcast.
Sehr, sehr gerne. Ja, hier ist auf jeden Fall noch Platz. Das wird quasi mein zukünftiges Büro. Und jetzt haben wir es als Podcast-Studio genutzt.
Das ist auf jeden Fall ein schönes Büro. Ich habe mal einen Architekten gehabt in der frühen Zeit, der gesagt, Luxus braucht Raum und die Deckenhöhe hier ist... heftig, wenn ja. Ihr es sehen könnt, es gibt auch richtig schönen Stuck.
Genau. Ja, ist eine schöne Wohnung. Und die Couch in der Mitte, so wie das auch sich gehört, quasi, ja. Dass man ganz viel Platz hat für das einzelne Möbelstück.
Ja, ja, das ist perfekt gestaltet hier auf jeden Fall. Und wir sind ja heute nicht hier, um über die Möbelstücke zu reden, sondern über alle möglichen Themen, die so mit Finanzen und dir zu tun haben. Und wir kennen uns ja schon eine Weile jetzt. Vor kurzem bei deiner Konferenz war ja auch schon ganz cool. Da waren super viele Frauen am Start, die noch nicht Immobilien investiert sind zum Großteil, aber vielleicht inzwischen schon die eine oder andere Besichtigung durchgeführt haben, hoffentlich. Ich glaube, das hatte einen ganz guten Impact und das Thema ist ja allgegenwärtig. Du bist auf der Skala der Frauen, die quasi sich mit Finanzen beschäftigen, ja in den letzten Jahren relativ, sagen wir mal, publik und bekannt geworden, kommend von ein bisschen einem anderen Business Case quasi. Vielleicht kannst du mal so ein, zwei Sätze sagen, so Diana vor Social Media, ja. Weil dazu weiß ich selber persönlich jetzt auch gar nichts. Und vielleicht reden wir dann noch ein bisschen drüber, wo die Diana so ihre Zwischenschritte hatte.
Ja, also die Diana vor Social Media ist eigentlich gar nicht, sagen wir, gibt's gar nicht so viel, weil die war noch sehr jung. Ich habe ja wirklich mit 14 angefangen, schon mit Instagram oder beziehungsweise damals erstmal mit einem Blog und YouTube und dann Instagram. Und habe eigentlich dann mit 18 so mein erstes Geld mit YouTube verdient und wusste dann auch so zum Studium oder mit meinem Abi, dass ich dachte, okay, wenn ich Glück habe, wenn es gut läuft, kann ich mir damit mein Studium finanzieren. Und mein Ziel war es damals, eigentlich von zu Hause ausziehen zu können, also mir das sozusagen leisten zu können, dass meine Eltern, die hätten mir das halt nicht finanzieren können, dass sie jetzt gesagt haben, okay, du kannst jetzt in irgendeine Stadt ziehen und da studieren, sondern das war schon klar, dass ich das dann irgendwie auch selber tragen muss. Und da hatte ich dann irgendwie diesen Anreiz und auch das Glück, dass ich das dann mit YouTube damals machen konnte.
Mit und YouTube damals, waren das quasi schon Werbedeals oder waren das wirklich einfach Werbeeinnahmen von YouTube?
Also so eine Kombination. Damals war ich auch bei Mediakraft, diesem bekannten Netzwerk, und hatte da auch jetzt nicht so den besten Vertrag, aber damals als so 18-Jährige denkt man so, boah, cool, wenn ich erst das Geld damit verdiene. Und das waren dann auch schon erste Kooperationen. Also ich glaube zum Beispiel so mit Scout damals, so als sie dann auch so Uni-Rucksäcke gemacht haben. Oder
das wusste ich gar nicht, dass es die gäbe. Bei mir ist Scout noch so Umhängeding mit so dem Busausweis drin oder so, ein bisschen Geld.
Also so Sachen zum Beispiel, das waren dann so meine ersten Deals, genau. Und dann hat sich das sozusagen immer Stück für Stück aufgebaut.
In welchem Jahr war das, wo du quasi da mit YouTube mit 18, so wie lange ist das her?
Das ist jetzt genau 10 Jahre her ungefähr.
Das ist schon sehr lang her. Ja. Damals war Instagram und so noch nicht so relevant.
Nee, ich
weiß. Gab's Insta da schon?
Es gab's schon, ich weiß.
So in den ersten Schuhen wahrscheinlich oder so.
Genau, oder? Ja. Da gab's nur noch die quadratischen Bilder. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich damals, als ich so Abi gemacht habe, da habe ich halt schon meine YouTube-Videos gemacht und hatte auch schon einen Instagram-Account, aber den Instagram-Account hatte ich halt nur für meine Freunde. Und dann wusste ich nicht so, soll ich jetzt schon auf Instagram so tun, als ob ich so Follower habe? Weil die hatte ich halt auf YouTube. Und das war dann so diese Situation, wo man so dachte, teilt man das jetzt dann schon so richtig und geht man da so all in oder ist einem das irgendwie peinlich? Und natürlich war es einem auch irgendwie ein bisschen peinlich oder Schulkameraden haben sich da auch ein bisschen drüber lustig gemacht. Aber letztendlich bin ich total froh, dass ich halt das immer so weitergemacht habe.
Du bist ja auch sehr unkonventionell und deine Gedankengänge dahingehend finde ich interessant und beeindruckend gleichzeitig, weil in der Zeit hat ja niemand sich Gedanken darüber gemacht, ob ich jetzt quasi eine Followerschaft von einem Medium aufs andere übertrage. Dieses Denken, was jetzt normal ist, war ja schon fast pionierhaft damals, überhaupt drüber nachzudenken, weil ich erinnere mich noch, bei uns in der Schule hatten dann 2, 3 Leute Instagram, da war ich so, keine Ahnung, das ist schon eher... muss schon länger her sein, ist wahrscheinlich ja 15 Jahre her. Und dann das war irgendwie unrelevant. Und das war noch nichts.
Da gab es halt auch noch gar nicht so viel.
Es gab Sepia-Filter und so.
Genau.
Also so Sachen. Und da war noch nicht so wirklich was da los, ja. Ich meine, YouTube war da schon das Leitmedium. Und krass. Wie alt warst du, als du dein erstes Video aufgenommen hast? Warst du da 14 oder war es noch früher?
Nee, da war ich, glaube ich, so 14 oder 15 und damals sogar auch mit Englisch. Also ich habe sogar mit englischem Content gestartet, so direkt, dass ich dachte, ja, ich gehe direkt international. Habe aber dann halt gemerkt, dass trotzdem viele Deutsche meine Videos geguckt haben und dann habe ich das halt Stück für Stück so ein bisschen umgestellt.
Und hast du dir jetzt mal ganz fast forward auf heute mal wieder überlegt, irgendwie ein zweites Following in Englisch wieder aufzubauen?
Also manchmal denke ich so, das wäre irgendwie schon cool, weil es mir auch total viel Spaß macht, Englisch zu reden und das eigentlich auch wieder so eine Nische sein kann, also gerade so Expat-Content oder Leute, also Content für Leute, die jetzt in Berlin leben, aber vielleicht kein Deutsch können. Aber ja, mal gucken, ob ich das irgendwann mache oder ich hatte überlegt, ob ich das mal auf YouTube Shorts zum Beispiel erstmal teste, dass ich einfach meinen deutschen Content einfach ins Englische übersetze. Ist halt wieder so eine Ressourcenfrage.
Allerdings, ja.
Und mal sehen. Und ich habe halt für mich damals eigentlich relativ früh gemerkt, dass es mir mehr geholfen hat, ja, sozusagen in Deutschland richtig bekannt zu sein, als jetzt weltweit ein bisschen. Das und ich glaube, richtig, das ist für viele schon irgendwie, was ich auch merke, wenn ich mit anderen Creatoren rede, die international sozusagen Leute erreichen. Das ist zwar cool, aber es ist einfach schwieriger, dann mit Marken zu arbeiten. Und damals war mir das zwar nicht so bewusst, aber heutzutage würde ich auch vielen eher raten, lieber in einem Land richtig bekannt zu sein, als weltweit ein bisschen.
Das ist spannend, was du ansprichst. Ich sehe das und höre das auch immer wieder, wenn dann internationale Accounts, die verhältnismäßig groß sind für Deutschland, aber auf internationalem Level eigentlich eher irrelevant, und dann halt ein Following haben, das halt durch die ganze Welt verteilt ist, teilweise auch durch unvorteilhafte Länder, die Marken halt nicht dringend vermarkten wollen. Es ist einfach schwierig, Deals zu bekommen.
Ja, genau.
Versus du hast 90% Deutschland.
Ja, also deswegen, ich glaube auch, das sollte man sich schon irgendwie überlegen. Zum Beispiel auf LinkedIn denke ich auch manchmal, oh, das wäre irgendwie total spannend, da das so international zu machen. Aber aktuell, sagen wir, sehe ich es noch nicht, vielleicht irgendwann nochmal, je nachdem, wie man sich selber auch so weiterentwickelt.
Ja, das glaube ich auch. Da habe ich tatsächlich mit den Leuten, die mich bei LinkedIn unterstützen, auch gesprochen und gesagt, hey, sollen wir es eigentlich auf Englisch auch und wie? Und die meinten, keine Ahnung, so zwei Accounts funktioniert gar nicht und ja. Bilingual machen manche, so erst den deutschen und den englischen Text. Weiß auch nicht so genau, ja. Also es macht, glaube ich, super Sinn, nischig zu sein und die Nische erstmal zu ownen und wenn du die ownst, kannst du immer noch überlegen, ob du dich dann weiter rausbewegst. Von YouTube, zurück zu unserem Gespräch vorher, von YouTube zu Instagram. Wie schnell ging es dann, dass es bei dir in Instagram so richtig Traction gab?
Also ich würde sagen, das ist eigentlich noch gar nicht, also es gab schon dann so, nachdem ich so auf YouTube mir vielleicht so innerhalb von 2-3 Jahren so Follower aufgebaut habe. Also ich weiß noch, zu meinem Abi hatte ich so 50.000 Follower auf YouTube.
Krass zu der Zeit, wenn man bedenkt, wie wenig User es gab im Verhältnis zu heute.
Genau, und das war auf jeden Fall so ein Meilenstein. Und Stück für Stück kamen dann eben auch mehr Leute auf Instagram. Und ich weiß aber vor allem, dass so auch der Lockdown und 2019, 2020, das war für mich auch nochmal so ein, sagen wir mal, Turning Point, wo ich dann gemerkt habe, okay, selbst auf Instagram muss man mehr Video-Content hochladen. Also da gab es auch noch keine Reels. Mhm. Ich weiß aber, dass ich da schon auch viel Videos als so einen Fotobeitrag quasi hochgeladen habe und habe immer gemerkt, okay, krass, das erreicht viel mehr Menschen teilweise als dann so ein Foto. Mhm. Und da habe ich dann auch angefangen, zu der Zeit meine Themen so ein bisschen zu wechseln. Also ich habe ja angefangen mit Content eigentlich, weil ich habe mich halt schon immer für Mode und Beauty interessiert, wie das bei den meisten Frauen irgendwie ist oder bei vielen. Oder man kriegt das gesagt, ne, dass man so, ja, du kannst dich ja wahrscheinlich schminken. Mhm. Aber ich konnte mich eigentlich auch gar nicht so gut schminken. Ich erinnere mich auch noch manchmal, als ich so Beauty-Kooperationen hatte, damals dann so mit 19, 20 und dann manchmal da saß und dachte, scheiße, ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich kann gar keinen Eyeliner.
Kannst du ein YouTube-Video anschauen dazu.
Genau. Und da habe ich dann irgendwann für mich gemerkt, ich muss da irgendwie was ändern. Und habe mich halt damals aber auch schon so mit dem Thema Finanzen zum Beispiel befasst. Und habe dann auch, ich glaube, es war jetzt ungefähr 2018, so in mein erstes Startup investiert. Aber oft haben mich manchmal die Leute auch noch, also sagen wir mein Umfeld teilweise auch so ein bisschen, ich will nicht sagen klein halten wollen, aber viele haben gesagt, rede nicht über Geld, rede nicht über dein Startup-Investment, rede nicht über Finanzen, bleib lieber so the girl next door. Und irgendwie ärgere ich mich total darüber, dass ich da lange auf andere gehört habe und nicht so mich getraut habe, selber eigentlich mich mehr damit auch nach außen sozusagen zu bewegen.
Spannend, was du da erzählst, ja. Ich glaube, das ist allgemein ein großes Thema, dass wir uns oft von anderen steuern lassen. Und ich glaube auch ein deutsches Syndrom, dass du gerade, wenn es darum geht, red nicht über Geld. Das mögen wir Deutschen nicht so gerne. In Amerika wäre es genau andersrum. Ja, also spannend. Was ich mich gerade gefragt habe, du hast halt relativ früh Geld verdient im Verhältnis zu einer Standard-18-Jährigen, ja, die Abi vielleicht auch erst mit 19 oder 20 macht und dann studiert, ein bisschen Work and Travel. Glaubst du, das hat einen Einfluss darauf, dass du relativ früh auch angefangen hast zu investieren, weil du einfach die Mittel dafür hattest, das zu tun?
Auf jeden Fall. Und auch, dass ich dann sozusagen auch mich mehr selbst damit befassen musste oder befasst habe, weil ich so gemerkt habe, klar, bei mir war es dann auch, man geht erstmal zu seiner Hausbank, merkt dann so, irgendwie so richtig wohl fühle ich mich jetzt auch nicht mit dem, was die mir da jetzt empfehlen. Und ich wollte mich dann einfach selbst mehr damit befassen und hatte dann zum Glück auch durch mein Studium, da bin ich viel zu so Events gegangen.
Was hast du studiert?
BWL. Mhm. Und es gab bei uns zum Beispiel in Köln den Entrepreneurs Club. Da habe ich dann den Tom Bachheim kennengelernt, über den habe ich auch den Felix kennengelernt, über den wir uns kennengelernt haben. Ja. Felix Eiser. Und so konnte ich mir dann auch selber durch mein Netzwerk immer mehr Infos aneignen, weil ich glaube, selbst vor so ein paar Jahren war das, da gab es ja noch die ganzen Neo-Broker auch nicht, da war das ja noch gar nicht üblich, dass man sich selber so viel mit den eigenen Finanzen befasst hat, und ich hatte damals auch noch keine Ahnung von ETFs. Ich habe damals, als ich angefangen habe mit Investieren, habe ich wirklich viel so aus meinem Bauch heraus in Aktien investiert. Das war aber auch, damals war immer eine gute Zeit.
Jana, was ist richtig gut gelaufen?
Was bei mir gut gelaufen ist? Also vor allem zum Beispiel Tesla, weil ich sehr früh bei Tesla investiert habe, aber auch sowas wie in Amazon. Mhm. Also ich habe viel in Unternehmen investiert, mit denen ich selbst gearbeitet habe, auch so ein Alphabet oder ein Apple, die ich genutzt habe, oder Tesla, wie gesagt, habe ich damals einfach so ein bisschen impulsiv gemacht. Ich habe einfach die Elon Musk Biografie gelesen, so würde ich jetzt vielleicht auch nicht mehr handeln, aber damals habe ich mich einfach so mit dem Thema Aktien befasst und das war einfach ein guter Anfang für mich.
Und was ist richtig schlecht gelaufen? Oder hast du gar keine
schlechten? Also ich glaube, ich habe schon ein paar schlechte so mal gemacht. So
Rohrkrepierer, die nicht so richtig.
Ja, vielleicht mal so ein Biotech, wo man dann irgendwann mal ein bisschen zu impulsiv war. Aber ansonsten hatte ich mal eine Zeit lang Alibaba, aber das habe ich dann auch irgendwann, sagen wir, gut verkauft.
Okay.
Aber sonst habe ich auch nie so diese ganzen Geheimtipps von Freunden gemacht.
Ja, die sind also häufig jetzt auch gar nicht so, sind vielleicht geheim, aber sollten es vielleicht auch bleiben.
Ja, genau. Ja. Also ich, so meine Strategie oder was ich irgendwie immer noch gut finde, sind einfach, sagen wir so mal, Alltagsaktien. Also natürlich Alltagsaktien ist auch für jeden was anderes, aber so Firmen, da, wenn du hier in der Straße langläufst, jetzt hier den Hackeschen Markt, eine Shoppingstraße, Firmen, die du da findest, könnten schon irgendwie spannender sein, wie gesagt, als jetzt der Geheimtipp vom Friseur. Ja.
Und wie ist deine Erfahrung mit, also ich habe Erfahrung in meinem Depot, ETF versus meine Investments, wie da langfristig die Renditen auseinandergehen, wie ist das bei dir?
Also natürlich sind die Einzelaktien schon die besser performen, klar, aber mir gibt es auch ein bisschen Sicherheit, trotzdem noch teilweise auch was in ETFs irgendwie zu haben, und ich glaube, das ist natürlich total unterschiedlich für jeden, wie da so eine gute Balance aussieht. Ich glaube auch, je mehr Erfahrung man dann so gesammelt hat, kann man da auch ein bisschen so eine gute Balance finden. Also ich bin jetzt auch nicht so der Fan, zu viele Einzeltitel vielleicht zu haben. Ja, aber ich glaube, ich habe da jetzt schon so ein gutes Verhältnis. Aber klar, im Schnitt sind viele Tech-Aktien, haben natürlich über die letzten Jahre total geboomt. Aber da ist ja auch die Frage, wie geht das dann weiter? Das weiß man ja auch immer nie.
Ja, spannend. Tesla, Amazon, Alphabet, alles, was du erwähnt hast, ist auf jeden Fall gut gelaufen. Wenn das ein paar Jahre her ist, da kann es nichts Schlimmes passiert sein.
Genau.
Das ist schon mal ganz cool, ja. Also der Zugang zu Geld war auf jeden Fall ein Grund, dass du dich damit beschäftigt hast. Ist natürlich auch verständlich, weil wenn du es am eigenen Leib fühlst, dann ist es nochmal was anderes, als wenn du quasi sagst, hey, ich interessiere mich für Finanzen und muss das machen. Gerade bei den weiblichen Teilnehmerinnen am Leben ist es häufig so, dass sie sich gar nicht dafür interessieren und sagen, das ist Männersache, oder das gesagt bekommen und es dann auch irgendwann glauben. So funktioniert es ja leider oft bei uns im Kopf. Und die sagen wir mal, die Mädels auf das Finanzthema zu kriegen, ist auch gar nicht so leicht. Ja, ich versuche es ja auch hier und da. Und seit ich mehr mit Frauen zusammen aufnehme, Podcast und den ganzen Kram, geht die Frauenquote auch hoch. Jetzt nach dem Event mit dir zusammen.
Ja.
Und kamen echt viele, ich weiß nicht, also es sind bestimmt 30 oder 40 Nachrichten gekommen, es war intensiv, was da gekommen ist, also für meine Accountgröße, bei dir ist das bestimmt anders, mit vielen Hochzeitsanträgen kombiniert, das kommt bei der Marissa auch andauernd rein, aber das ist gar nicht so einfach, so diesen Mindset oder diesen Glaubenssatz in der Gesellschaft zu brechen, dass halt Frauen auch sich mit dem Thema beschäftigen, also ich sag mal müssen, weil das ist ja keine Option.
Ja, total. Also ich glaube, es ändert sich auch Stück für Stück. Aber ich kann auch teilweise verstehen, beziehungsweise bei vielen ist ja auch, wenn man dann gemeinsam zum Beispiel mit dem Partner eine Familie gründet oder Familie gründen will, dann ist man ja auch mehr eine Einheit. Aber genau da ist es ja dann auch wichtig, zum Beispiel noch mehr über das Thema Finanzen zu reden. Und ich glaube, sich da auch manchmal einzugestehen, ich habe das Gefühl, viele Frauen wollen halt auch immer stark sein. Ich kenne das auch selbst bei einigen aus meinem Bekanntenkreis, die dann wirklich beruflich zurücktreten, aber dann gar nicht finanziell auch zurücktreten wollen, sondern sagen, okay, ich frage dann selbst meine Familie, ob die noch unterstützen für die Familienhaushaltskasse, damit ich nicht sozusagen weniger einzahlen kann wie mein Partner, weil wir sind ja eine Familie, aber die Frau macht ja dann meistens die Care-Arbeit. Und da muss man einfach irgendwie schauen, wie man als Familie da einen Kompromiss findet. Aber es ist auch heutzutage einfach nicht einfach, weil ja auch vieles einfach teurer wird. Also man kann sich es auch ja gar nicht mehr so erlauben, wie das viel manchmal in den Medien ist. Das heißt, die Frauen bleiben dann immer zu Hause. Das kann man sich auch nicht immer so leicht erlauben. Aber wie gesagt, wir haben da ja auch viele Dinge in Deutschland, die das trotzdem immer noch ein bisschen fördern. Selbst sowas wie das Ehegattensplitting, da ist es ja wirklich so, dass sich Arbeit manchmal kaum dann lohnt für die Person, die einfach weniger verdient. Und das sollten wir schon in Deutschland irgendwie ein bisschen anders incentivieren, dass Arbeit, dass man da einfach immer noch einen Anreiz hat.
Ja, ich sage mal auch die Bürgergeldkonstruktion im Vergleich zu Gehältern, wo Leute dann einfach gar nichts arbeiten oder Bürgergeld beziehen, ist schon ja strittig, vorsichtig ausgedrückt.
Und ich finde halt gerade beim Thema ETS, da bin ich jetzt auch mal gespannt, was da so die Politik, also ich hatte jetzt letztens nochmal von Christian Lindner einige Aussagen gehört, dass es ja auch schon dahin geht. Klar, das Rentensystem, so wie wir es jetzt haben, das wird nicht mehr lange gut gehen. Und man muss sich einfach selbst mehr damit befassen. Also Christian Lindner hat selbst in einer Rede gesagt, die betriebliche Altersvorsorge ist eine Säule und die private Altersvorsorge ist eine Säule. Das heißt, die Bundesregierung will das vielleicht dann auch Stück für Stück mehr incentivieren oder fördern, dass wir selber uns mit dem Thema ETF befassen.
Ich war vor kurzem von der CDU im Bundestag eingeladen und war da und da war die junge Gruppe. Und ich habe die richtig gestresst. Ich bin da auch mit Ansage hingegangen und habe die auch 30, 40 Minuten lang angegriffen dafür, dass sie mal Gas geben können jetzt so langsam. Und die haben schon auch alle Lust irgendwo, das Rentensystem anzugreifen, aber die ganzen Alten haben halt keinen Bock, dass wir aufhören, für die zu zahlen.
Ja.
Gut, ich zahle nicht fürs Rentensystem.
Ich auch nicht.
Du auch nicht, ja. Ich würde es auch nicht machen. Ich sehe das auch überhaupt nicht ein, aber was ich mir wünschen würde, ist, dass es vielleicht für junge Leute auch eine Wahloption gibt, weil selbst wenn wir nur ein paar Prozent von unseren Rentenbeiträgen in eine kapitalgedeckte Rentengeschichte einzahlen würden, also unabhängig davon, dass Milliarden in deutsche Unternehmen fließen würden, was auch nicht schlecht ist für den Standort, der sowieso nicht gerade der stärkste ist, würde das, glaube ich, einen guten Effekt geben. Weil wenn wir uns langfristige Aktieninvestments anschauen, breit gestreut, die, sagen wir mal, ein bisschen linker orientierten Politiker reden darüber, dass eine Tesla-Aktie das ja nicht machen könnte. Die haben es einfach nicht gecheckt. Das sind einfach Idioten, ich weiß nicht, da fehlt die Bildung. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass wir einfach sehen, okay, die Linie geht in eine Richtung. Wenn unser Weltwirtschaftssystem nicht kollabiert, dann wird es auch in 20 Jahren so sein. Und versus unsere Rentenkasse, die einfach gar nicht funktioniert.
Ja, also ich glaube auch, dass es einfach was Wichtiges ist, dass man wirklich merkt, man muss sich einfach damit befassen. Es ist natürlich, ich kann es auch verstehen, zum Beispiel, wie gesagt, als ich damals studiert habe, ist wieder eine ganz andere Zeit gewesen als jetzt, wenn man sich zum Beispiel teilweise die BAföG-Beiträge, die Zinsen sind ja wie gesagt gestiegen, auch für die Studis. Ja. Das ist einfach schlimm. Also das kann ich auch verstehen, dass man da jetzt nicht so sagt, ja, ich habe jetzt hier meine 7% Zinsen, die ich noch BAföG bezahlen muss und klar kann ich jetzt jeden Monat 50 Euro zurücklegen. Also das ist irgendwie, da finde ich es irgendwie schade, dass man nicht denkt, kann man nicht dafür wenigstens Geld, dass die jungen Leute, dass man Bildung irgendwie wieder besser zugänglich macht und dass man eben dann auch Rücklagen schaffen kann. Also ich glaube, da gibt es echt immer noch sehr, sehr viel zu optimieren. Aber wie gesagt, wichtig ist, glaube ich, zu verstehen, man muss sich selbst mit dem Thema befassen und es ist ja auch keine Rocket Science. Also jetzt mal einen ETF-Sparplan zu machen, mittlerweile gibt es so viel kostenlosen Content, da sollte man jetzt auch keinen 5.000-Euro-Kurs machen oder so, sondern man braucht eigentlich wirklich nur mal bei Finanzlos, Finanztipp vorbeizuschauen und dann kann man schon mal mit einem ETF anfangen.
So ist es ja. Was du da ansprichst, also damit mache ich mich immer unbeliebt, aber alle schreien immer, sie können nicht sparen, aber sie haben trotzdem das neueste iPhone. Und dann sage ich immer, okay, dann hast du halt keinen Netflix-Account und kein iPhone, aber du sparst 50 Euro, das verändert dein Leben. Aber die Leute sind halt nicht bereit, den Preis zu zahlen, habe ich oft das Gefühl.
Ja, ich glaube, bei vielen Dingen muss man wirklich einfach überlegen, was einem halt wichtig ist. Und ich glaube, vielleicht ist es bei dir oder bei mir war es auch damals so, oder es ist auch teilweise heute natürlich meine Wohnung, das ist für mich immer noch ein Safe Space und ich bin dankbar, dass ich mir so eine schöne Wohnung mit meinem Partner leisten kann.
Aber du arbeitest, seit du 14 bist.
Genau. Oder ich
ist ein Unterschied.
Und ich habe zum Beispiel kein Auto, ich kaufe mir trotzdem nie irgendwelche Designer-Taschen oder teure Sachen, weil ich das auch gar nicht so schätze.
Hast du Louis Vuitton-Aktien?
Ja, ich habe LVMH-Aktien. Ja,
dann hast du zumindest die richtige Seite davon gekauft.
Und das ist zum Beispiel auch sowas, das ist mir irgendwie dann gar nicht so wichtig. Ich glaube auch, weil ich vielleicht, ich komme jetzt auch nicht aus einem wohlhabenden Elternhaus. Und mir war es auch schon am Anfang immer wichtig zu sagen, ich will so ein bisschen was zurückgeben, sagen wir so. Zurückgeben ist natürlich immer gibt es viele Arten und ich liebe es einfach persönlich zum Beispiel mit Gründerinnen zu arbeiten. Klar, da bekommt man im Idealfall auch was zurück, aber ganz oft halt auch nicht.
Das ist, glaube ich, gut damit aufzuräumen, dass nicht jedes Startup-Investment immer geil ist.
Genau, und ich finde es zum Beispiel persönlich aber irgendwie total cool zu sagen, das Geld, was ich habe, was ich vielleicht auch nicht brauche, das möchte ich irgendwie auch jungen Menschen geben, die eine Idee haben. Wie gesagt, oft kann es auch scheitern, aber manchmal kann es auch irgendwie was Schönes oder Tolles oder Wichtiges bewegen. Und das ist zum Beispiel was, wo ich sage, das ist so ein bisschen meine auch Passion, was ich auch irgendwie vorantreiben will. Und das, da gebe ich dann auch irgendwie Geld aus.
Total sinnvoll und schlüssig. Es ist ja auch so, wenn du dein Geld jetzt in ein Startup investierst, ich weiß nicht, ob du irgendwelche nennen möchtest, wo du drin bist, aber ich gehe davon aus, davon sitzen welche in Berlin.
Ja.
Du kannst halt mit den Mädels und Jungs da reden und sagen, hey, mach das und das vielleicht nicht. Ich habe hier den und den Tick vielleicht im Social-Media-Bereich und so weiter. Du hast ja einen Einfluss drauf, wenn du jetzt im Gegensatz dazu eine Amazon-Aktie kaufst. Klar, du kannst Jeff Bezos eine Mail schreiben, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du den Einfluss darauf hast, der ist garantiert null. Und das ist ja nicht so, wenn du das bei einem Startup machst. Das heißt also, wenn du in ein Investment reingehst, wie verhält sich das? Ist das eher eine pump Kohle rein und that's it Beziehung, oder ist es eher, hey, ich bin in WhatsApp-Gruppen aktiv, ich bin mit den Leuten auf Events, ich mache Intros, ich helfe und tue, und wie ist das, wie ist da so die Zusammenarbeit?
Also es ist immer ein bisschen unterschiedlich, aber ich würde sagen, ich helfe schon, wo ich kann. Kommt auch immer drauf an, so Startups haben ja auch eigentlich wie so ein Kind gefühlt, so verschiedene Phasen. Bei manchen sind die dann noch so in der Babyphase, da brauchen die halt auch wirklich so ein bisschen mehr Support. Also ich habe auch bei einem Startup, Nelly heißen die, da habe ich ganz lange viel auch in der Content Creation und in der Kommunikation mit unterstützt. Habe da zum Beispiel auch viel geholfen, Talents zu finden. Lustigerweise heute auch wieder noch eine Mail rausgeschickt, weil mir eine Bekannte geschrieben hat, hier, du bist doch irgendwie bei Nelly investiert, ich würde da gerne als Founders Associate mich bewerben, und dann eine Intro gemacht. Also ich unterstütze eigentlich immer, wo ich kann oder wo es auch mir leicht fällt. Also ich glaube, man muss auch irgendwann mal sagen, jetzt habe ich euch auch genug geholfen, aber das kann ich, glaube ich, da ganz gut auch so Grenzen ziehen und auch manchmal einfach, wie gesagt, wo es mir leicht fällt, auch immer unterstützen und helfen.
Und das ist ja auch super wertvoll, gerade jetzt, wenn du das von dem Personal oder dem Talent-Thema ansprichst, wenn du, sagen wir mal, aus dem Netzwerk jemanden bringst, der da arbeitet, versus sie finden per se keinen und bezahlen einen Headhunter. Dann reden wir schnell mal von einem Jahresgehalt, und das ist für einen Startup oft ein Killkriterium.
Total.
Und das ist schon ein Riesenmehrwert, den man dadurch auch irgendwo den Leuten mitbringen kann.
Ja, und auch generell zum Beispiel so ein bisschen die Startup-Szene auch vielleicht ein bisschen mit diverser gestalten. Mhm. Also es sind ja schon immer noch, je nach Themenbereich, das ist natürlich auch immer total spannend. Also
Tech ist total female, oder?
Ja, genau. Die SaaS-Firmen sind natürlich alle, also die Software-as-a-Service-Firmen, sehr männerlastig, haben auch teilweise dann ganz andere Bewertungen in ganz anderen Sphären als jetzt eine Direct-to-Consumer-Brand, obwohl ich auch sagen muss, wer es heute schafft, noch eine Brand aufzubauen.
Das ist auch heftig.
Das ist krass. Und das finde ich eben aber auch total spannend. Also ich bin auch, glaube ich, sehr froh, dass ich halt bei meinen Startups sehr diversifiziert da auch eben rangehe, dass es jetzt nicht so heißt wie E-Commerce ist tot oder Software ist tot, sondern man hat einfach verschiedene Bereiche, und am Ende, man kann es heutzutage noch schaffen, aber es wird natürlich auch schon immer schwieriger. Also auf der einen Seite durch AI, durch, wie gesagt, es gibt ja auch diese ganzen Shops wie ein Temu und alles Mögliche, die super schnell irgendwelche Sachen kopieren. Und da ist einfach die Brand und deine Brand Identity schon noch das, was so das Wertvolle ist, dass die Leute wirklich sagen, ja, ich kaufe das aber von dieser Marke oder von diesen Gründerinnen zum Beispiel.
Und da gibt es auch ganz interessante Untersuchungen dazu, wie wertvoll die Brand tatsächlich ist. Also wie viel Wert vom Aktienkurs macht bei Cola die Brand aus? Das sind große zweistellige Prozentzahlen. Das ist total spannend zu sehen. Und gleichzeitig, was ich auch interessant finde an dem Approach, den du gerade erzählst, ist, dass die häufig sehr viel schwankungsärmer sind, diese Marken und diese Firmen, als wenn du jetzt eine Tech-Startup bist. Weil das ist 0-1 oft und das funktioniert vielleicht gar nicht. Und eine Strumpfhosenmarke, die funktioniert halt. Weil es gibt Beine und es gab schon mal Menschen, die Strumpfhosen an Beine gemacht haben. Und dass das grundsätzlich funktioniert, ist der Proof of Concept ist schon da. Und das macht das ganze Investment natürlich auch ein bisschen risikoärmer wieder.
Genau, also das sehe ich auch bei mir so in meinem Portfolio, dass zum Beispiel bei so Direct-to-Consumer-Brands, du hast viel schneller einen Weg zu einer Profitabilität, wohingegen du bei einer Software-Brand oder bei einer Software-Firma musst du natürlich viel mehr auch ausgeben jeden Monat, um deine Kunden zu gewinnen und das rentiert sich dann erst so im Long-Term, wenn dann wirklich Kunden 5 Jahre zum Beispiel bei dir bleiben, aber du hast dann natürlich auch ganz andere Preise, die die dann zahlen. Und für mich persönlich, ich bin ja jetzt auch, also ich werde dieses Jahr 29, ist es ja auch immer noch, sagen wir, ein Learning. Klar, ein teures Learning, aber ich kann ganz viel Erfahrung auch mit den Startups sammeln und sehe da auch selber irgendwie nochmal so ein bisschen, was machen jetzt die und Nico na gut, wie haben die vielleicht ihren Product-Market-Fit gefunden, wie haben die ihr Team aufgebaut und was machen die vielleicht besser oder auch schlechter.
Und das ist von außen manchmal auch leichter zu sehen als von innen. Mhm. Weil ich kann es von mir selber sagen, wenn ich von innen schaue, ist es manchmal nicht so offensichtlich. Und wenn ich auf eine andere Company drauf schaue, brauche ich manchmal 3 Sekunden und sage, hey, das und das sind die Themen, das müsst ihr ändern, sonst wird's nichts. Ich finde das von außen sehr viel einfacher. Das ist natürlich auch cool zum Lernen, weil you never know, vielleicht kommst du in 2 bis 5 Jahren um die Ecke und sagst, so, jetzt mache ich mein eigenes Ding und sammle halt mein ganzes Know-how zusammen, das ich gesammelt habe und push das halt dafür richtig gut raus.
Ja, oder halt, wie gesagt, ich will mich auf jeden Fall auch in dem Bereich Investment auch noch weiterbilden sozusagen. Also ich habe ja BWL studiert und habe mir da jetzt nochmal so ein Programm von der TUM angeguckt, also von der TU München, weil mich das einfach total...
Was für ein Programm ist das?
Das heißt Private Equity... Adventure Capital Analyst. Das hat mir so eine Bekannte empfohlen, die eben auch viel im VC-Bereich ist, weil ich, wie gesagt, habe einfach nur einen BWL-Bachelor und klar befasst man sich viel mit Startups und man liest ja auch jeden Monat die Reportings, aber so richtig in die Excel-Tiefe reingehen.
Ich weiß gar nicht, ob das so, das, was du gerade sagst, ob das so üblich ist. Also ich kenne viele Leute, die investieren und ich kenne viele Leute, die noch nie ein Reporting aufgemacht haben. Also du guckst dir sowas an?
Ja, auf jeden Fall.
Das ist vorbildlich.
Ja, also ich würde es schon...
ich weiß es auch von unseren Reportings, wie hoch die Öffnungsquoten sind. Deswegen, also nicht jeder guckt es an, ganz vorsichtig ausgedrückt.
Das stimmt. Ich meine, ich bin auch selten dann jemand, der da so hinterher brüllt. Da kenne ich auch schon andere Investoren, die dann, wenn die Zahlen nicht stimmen, sehr wütend sind. Aber ich finde es für mich halt irgendwie total... einfach auch spannend, jetzt nicht unbedingt, um die Startups so miteinander zu vergleichen, aber auch von jedem die Reise sozusagen zu sehen und auch so ein bisschen die Struggles, weil wie gesagt, ich gucke ja auch schon immer, wo kann ich jetzt auch mal einfach irgendwie helfen.
Und nochmal kurz zu deiner Weiterbildung an der TUM zu kommen. Das heißt, du bist durchaus interessiert, dich da weiterzubilden und noch tiefer einzusteigen, einfach so ein breites Wissen aufzubauen, weil ich meine, das, was du jetzt gemacht hast, würde man eher unter Early-Seed-Phase oder so sehen wahrscheinlich. Und Private Equity ist ja 5 Phasen weiter hinten schon wieder. Und
aber ich interessiere mich einfach vor allem für das Thema Unternehmensgründung, Startups, aber auch wie gesagt Private Equity könnte ich mir schon irgendwann vielleicht auch mal vorstellen, da als Erfahrung
Seniorin,
zu sammeln.
Investorin.
Genau. Und man weiß ja auch nie, wo sozusagen mit Social Media die Reise hingeht. Natürlich hoffe ich oder kann ich mir schon vorstellen, das auch noch lange zu machen. Aber ich finde es natürlich auch immer gut, wenn man noch, sagen wir, mehr und mehr Standbeine hat. Nur die Frage ist wahrscheinlich bei dir auch ähnlich, wenn man dann irgendwann selbstständig ist. Ist es schwer, sich vorzustellen, wie es ist, angestellt zu sein. Aber sozusagen mehr auch meine Startup-Angel-Tätigkeit zu professionalisieren, das ist auf jeden Fall, was ich mir noch wünschen würde. Und einfach da auch, weil ich, wie gesagt, so das Gefühl habe, ich treffe immer auf sehr tolle Gründerinnen zum Beispiel auch oder auch Gründer, wie man die gut unterstützen kann. Und das ist schon noch was mir irgendwie sehr am Herzen liegt einfach.
Gibt es irgendwann mal den zur Löwen VC-Fund?
Das ist eine gute Frage. Das habe ich mich auch schon öfters so ein bisschen überlegt. Aber
der Name ist ja schon ein bisschen geil für VC.
Ja, aber wenn man halt ein VC hat, ist man ja auch irgendwie wieder nur so, nicht nur, man ist auch eine krasse Sales-Person. Das heißt, eigentlich wäre nicht mehr meine Hauptaufgabe, also ein Teil meiner Aufgabe wäre zu investieren oder Leute zu hiren, die zu investieren. Aber eigentlich muss ich dann auch ganz viele Leute um Geld fragen. Und das wäre, glaube ich, gar nicht so meine Passion. Also mal gucken, ob sich das irgendwann ändert.
Also bist du eher auf der Inkubator-Seite, dass du sagst, hey, ich will lieber supporten und entwickeln und...
Ja, oder hoffentlich einfach selber noch durch Social Media, oder ich habe ja jetzt auch seit letzten Jahr noch Produkte in der Drogerie, meine Business-Bereiche.
Da wart ihr vor kurzem in Cannes, oder? Habe ich
genau.
das richtig gesehen? Ja. Habe ich
an dem
Café gesehen. Maris und ich sind nämlich vorbeigefahren und waren eins oder zwei weiter.
Ach, wirklich? Mhm. Witzig.
Ja,
ja. Ja, das einfach auszuweiten sozusagen, damit ich vielleicht einfach mein Geld mehr hebeln kann.
Multiple Income Streams.
Genau.
Ja gut, aber das ist ja auch sinnvoll, weil manchmal funktioniert das, dann funktioniert das wieder und es gibt natürlich eine Menge Ruhe. Also passives Einkommen ist sowieso meine Passion, deswegen das ganze Ding hier, Cashflow Conference und alles ist eh nur über passives Einkommen. Das ist durchaus sinnvoll aus meiner Warte. Ja,
ja genau. Sich einfach
vor allem für Frauen finde ich es sinnvoll.
Ja, genau.
Weil die wenigsten machen das.
Ja, und sich mehrere Ströme irgendwie aufzubauen und auch, sagen wir das mit den, mit meinen, vor allem sind es ja so Haarparfums, die jetzt in der Drogerie sind und Parfums. Da habe ich auch ein Unternehmen in Cannes, mit denen ich da arbeite. Das macht mir halt auch total viel Spaß und ich hatte das tatsächlich schon mal vor 6 Jahren auch gemacht und damals war ich zum Beispiel auch zu unsicher einfach. Irgendwann habe ich dann gesagt, voll dumm eigentlich und naiv so, ich glaube, irgendwie will ich das einfach nicht mehr. Obwohl meine Follower das total cool fanden. Und ich war dann irgendwann halt so, dass ich gedacht habe, ich weiß nicht, passt das noch zu mir? Aber eigentlich war es so voll das schöne Thema. Und es ist ja auch irgendwie cool, die Leute bei so einer Produktentwicklung mitzunehmen und so weiter. Und auch für mich an der Drogerie finde ich halt wieder das Tolle, dass es so leistbar ist. Also ne, da kann jeder wieder diskutieren natürlich, wie teuer sollte irgendwie ein Produkt sein. Aber so ein teures Parfum ist jetzt, wird auch nicht anders hergestellt als quasi.
Meinst du eins für 400-500 Euro oder so?
Ja, also das ist ja meistens alles so die gleichen Parfümeure und so weiter.
Ein guter Punkt, den du ansprichst. Da bin ich auch immer irritiert, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass auf einmal jeder Tom Ford Parfüms kauft und aber nicht sparen kann.
Ja, also die,
also,
genau.
Da ist halt. Vielleicht
genau.
sollten die Leute mehr stinken und dafür mehr investieren. Vielleicht
ja,
wäre das
oder
hilfreich.
Einfach in der Drogerie Parfums kaufen,
ja,
weil die
Option.
Sind auch einfach gut. Ja.
Du hast da gerade was angesprochen. Wie gehst du damit um? Weil du hast jetzt nicht unbedingt wenig Follower. Du wirst, du sprichst Themen an, die in verschiedenen, sagen wir mal, gesellschaftlichen Gruppierungen, Schichten auf jeden Fall auf Widerstand stoßen.
Ja.
Das heißt, du kriegst eine Menge Einfluss, den du auch gar nicht haben willst. Und also ich kann nur von mir sprechen. Ich lese bei mir überhaupt keine Kommentare und so Zeug. Manchmal mache ich's und dann steht halt irgendwas drin, so hey, du Brillenschlange, kauf dir erstmal eine Immobilie und halt die Fresse und so. Und dann denke ich mir, ja, ist mir egal, aber wie ich es dir jetzt erzähle, ich kann mich halt dran erinnern.
Ja.
Also macht's doch was mit mir.
Ja.
Also wie machst du das? Weil du müsstest von deiner Accountgröße zugeballert werden.
Ja, also ich weiß auch schon immer von verschiedenen Themen, gerade wenn es um so Finanzen geht, dass ich schon auch sehr viel Hate bekomme. Auch zum Beispiel letztens, da ging es auch eben ums Thema Rente. Da habe ich eben auch nochmal darüber gesprochen, dass man eben privat vorsorgen soll. Und dann werde ich natürlich viel kritisiert, dass nicht jeder privat vorsorgen kann. Also das ist natürlich so, das muss man, glaube ich, dann auch irgendwann akzeptieren, dass die Leute auch ihren Frust bei einem selber abladen. Aber ich kann ja auch nicht logischerweise für alle Menschen immer sprechen. Und ich habe auch für mich einfach gemerkt, dass mir tut es einfach gut, eher selber immer nach vorne zu blicken und zu sagen, okay, das weiß ich, das kann ich machen und ich kann eigentlich nur versuchen, andere ermutigen, auch irgendwie anzufangen. Ich meine, ich habe ja auch irgendwie angefangen, aber das sehen halt viele dann nicht mehr, weil das jetzt schon 10 Jahre her ist. Und dann muss man das halt auch einfach aussitzen, dass man für viele die böse Kapitalistin ist, die halt jetzt irgendwie an der Börse investiert, aber niemand applaudiert für dich, wenn du am Ende nicht an der Börse investierst, weil du sagst, ja, ich wollte jetzt nicht einen bösen Konzern unterstützen. Das würde halt auch niemand machen.
Das ist ein gutes Thema, was du ansprichst, dieses ganze Kapitalismus-Thema. Das ist natürlich umstritten. Vielerseits, ich glaube, der Großteil ist trotzdem kapitalistisch orientiert. Und ich habe mal was Interessantes gehört, da habe ich mich, ich mache auch viel so Weiterbildungszeug, da war ich bei so einem Executive Education Programm in Harvard, wo ich übrigens die besten Leute kennengelernt habe. Alles Kapitalisten, aber die, also interessantesten. Und da ging es auch, da war so ein Ethik und Moral eine Session und dann hat einer erzählt, ja, er ist vor kurzem mit seinem Learjet irgendwo hingeflogen, weil die halt, keine Ahnung, Multimilliarden-Company. Und dann hat irgendjemand anders gesagt, ja, aber was sagen die Leute am Flughafenpersonal? Sind die nicht neidisch auf dich? Und dann hat er gesagt, eine Geschichte erzählt von einem gerade in Amerika, das ist natürlich auch ein anderer Mindset, dass der Flughafenarbeiter gesagt hat, hey, dadurch, dass der ein Learjet kauft, haben 400 Leute einen Job.
Mhm.
Und das hat auch so eine Perspektive da drauf, weil man kann es natürlich cool machen, das ist wie so ein Messer. In der Hand von einem Arzt ist es gut, in der Hand von jemandem, der ihn umbringen will, nicht so. Aber das geht mit dem Kapitalismus halt schon auch, dass du halt wirklich viel gut machen kannst. Und es gibt auch ganz viele Erkenntnisse darüber, dass zum Beispiel Non-Profits häufig einfach nicht funktionieren. Und wenn du das gleiche als kapitalistische Firma machst, hat es einen höheren Impact und Machtgewinn. Also deswegen, ich bin schon klar auf der Kapitalismus-Seite, aber ich habe immer das Gefühl, dass wenn ich in der heutigen Zeit sage, dass ich Kapitalist bin, ich schon fast in eine rechte Richtung gedrückt werde.
Mm. Ja, deswegen finde ich zum Beispiel auch das mit den Startups so cool, weil da ist es ja auch so, du unterstützt einfach Gründerinnen. Ich bin zum Beispiel auch bei einer Biotech-Firma investiert von weiblichen Wissenschaftlerinnen im Bereich Endometriose. Und da denke ich zum Beispiel auch, dass natürlich muss das irgendwann funktionieren oder Geld machen, damit das natürlich so klappt. Aber es muss auch jemand erstmal den Frauen Geld geben und da investieren, damit die sozusagen vorankommen können. Und wenn das so eine NGO oder so wäre, dann kannst du gar nicht so ein tolles Team hiren oder so Leute einstellen, damit du da auch Stück für Stück vorankommst und das dann irgendwann mal zu den Patientinnen bringen kannst. Und das finde ich für mich irgendwie auch ganz wichtig, das immer so ein bisschen so zu sehen, weil das ist ja auch ein Antrieb, man braucht ja auch einen Anreiz und einen Antrieb. Und vieles ist auch was, wo ich mir eher wünsche, dass auch trotzdem die Politik natürlich noch Dinge schärfer angeht. Sagen wir beim Thema Nachhaltigkeit, da passiert ja jetzt auch schon viel. Also ich glaube gerade beim Packaging von Produkten, da ist ja die EU auch jetzt schon stark hinterher, dass sie sagt, okay, unnötige Sachen. Ich glaube jetzt bei dem Lindt-Osterhäschen ist das jetzt so, dass diese Glocke irgendwie ab muss.
Das habe ich nicht mitbekommen.
Weil die halt nicht nachhaltig, also weil es unnötige Verpackung ist. Und sowas finde ich irgendwie auch wichtig, natürlich auch schade für so Brands, aber dass man sagt, okay, da muss man anders kreativ werden.
Das heißt,
werden.
Nächstes Jahr ist die draufgedruckt dann.
Wahrscheinlich.
Mhm. Aber dieses Jahr gab es so einen Lindt-Osterhasen, so einen Techno-Hasen, der hatte so ein Hardcore-Glitzer-Ding. Hast du den gesehen?
Nee.
Der war krass. Vom Packaging, das sah richtig nice aus.
Und da haben wir ja auch einfach immer dieses Zusammenspiel aus Wirtschaft und Politik. Und ich glaube, da müssen wir einfach gucken, dass man natürlich auch die Politiker hat oder Politikerinnen, die da vielleicht auch irgendwie eine gewisse Vorsorge irgendwie haben, wo man das Gefühl hat, das geht in eine gute Richtung für Mensch und auch irgendwie Planet. Weil ich finde zum Beispiel hier in Berlin wird ja jetzt auch wieder super viel auf Autos, Autobahnen getrimmt. Kann man auch auf der einen Seite für manche Leute verstehen. Auf der anderen Seite ist es dann auch wieder total traurig, wenn man sich so eine Stadt anguckt und irgendwie eher denkt, eigentlich könnte man, wenn man den öffentlichen Verkehr noch besser ausbaut, würde es vielleicht auch vielen Leuten noch mehr helfen und man muss gar nicht überall hinfahren.
Also was ich krass finde an Berlin, also mir kommt es hier andersrum vor, aber ich komme aus Stuttgart, da ist vielleicht auch alles anders, aber immer wenn ich hier in Berlin bin, ich hätte hier gar kein eigenes Auto. Also in Stuttgart kann ich nicht ohne das leben, ist unmöglich. Ich glaube, alle ländlichen Regionen auch. Das ist natürlich sehr aufgrund der, sagen wir mal, der geografischen Lage abhängig auch, aber hier in Berlin brauchst du auch gar kein Auto.
Nee.
Also je nachdem, was du machst, klar. Wenn ich jetzt Außendienstler bin und ein paar hundert Kilometer am Tag fahre, keine Frage, aber so im normalen Dunstkreis in Zeiten von Part-time Homeoffice oder komplett Remote Companies und so, das ist, glaube ich, in Berlin auch noch wesentlich mehr en vogue als bei uns. Da brauchst du das gar nicht so dringend.
Nee. Aber wie gesagt, trotzdem geht halt die Politik eigentlich wieder in eine andere Richtung. Okay. Wenn andere Großstädte wie in Paris oder London auch selbst sozusagen sagen, ja, wir wollen mehr autofreie Innenstädte.
Die schärfen ja das Konzept von diesen 15-Minuten-Städten, dass du quasi kein Zentrum mehr hast, sondern viele kleine Zentren und zu Fuß oder mit dem Fahrrad alles in einer Viertelstunde erreichen kannst. Das ist, glaube ich, auch ein ganz nice Konzept. Das geht wieder zurück auf die Polis von den Griechen, die so 5000 Leute sind. Und du sagst, hey, das ist so eine Größenordnung, wo man noch in einer coolen Gemeinschaft leben kann und alles größer funktioniert gar nicht so gut.
Ja.
Und ich weiß, dass Paris und Singapur da hart aktiv sind. Die wollen das beflügeln. Und ich meine, man sieht es ja auch in Stadtgebieten, wo früher ein Auto gefahren ist und wo du jetzt sagst, hey, ich mache das Fußgängerzone. Meistens wird es besser dadurch.
Ja, total. Also ich glaube, da ist wahrscheinlich auch bei vielen Sachen immer so ein bisschen eine Division. Und ich meine, sagen wir, Mindset hört sich immer so ein bisschen blöd an. Aber ich glaube, man braucht da auch irgendwie die Leute, die das auch alles so ein bisschen positiv sehen wollen. Und ich glaube, gerade bei uns in Deutschland ist es auch viel immer auf der einen Seite so eine Neidkultur. Vieles wird auch immer nur negativ. Man beschwert sich auch nur und ich glaube, das ist auch was, wo man natürlich immer versuchen muss, selber auch an seinem Denken zu arbeiten. Also zumindest merke ich das bei mir, wenn ich, natürlich habe ich auch mal so einen Tag, wo ich mich nur beschweren will und schlecht drauf bin, aber das hilft mir einfach nicht, ne? Ich muss irgendwann dann auch umdenken und sagen, warte mal, ich muss jetzt nach vorne schauen. Und das ist schon was mir langfristig einfach hilft, auch damit es mir irgendwie gut geht.
Ja, manchmal hat man keine Kraft, dann wird es negativer.
Ja.
Aber das darf nicht lange anhalten.
Und vielleicht noch eine Sache auch zu dem Hate, was auch oft bei mir ist oder was ich mich oft frage. Ne, wir haben auch eben schon viel über andere Finfluencer oder so ein bisschen gequatscht. Klar, jeder bekommt irgendwie ein bisschen was ab, aber ich glaube, vielen missfällt es auch, dass man als Frau zum Beispiel sagt, ich finde es gut, Geld zu verdienen oder ich will auch, dass andere Frauen Geld verdienen. Da gibt es einfach viele, die finden das nicht so toll oder die finden das dann ja direkt arrogant oder irgendwie werten das vielleicht viel negativer, wohingegen das bei einem Mann so, wow, toll, der verdient Geld, der kann dann für eine Frau aufpassen und eine Familie gründen, und bei einer Frau ist das irgendwie so komisch. Also, und ich glaube, damit habe ich halt auch immer noch teilweise viel zu kämpfen.
Auf jeden Fall. Also die meisten sind im Mittelalter, die können da auch bleiben, wenn sie wollen. Das wird ihnen nicht gut tun in der Zukunft. Aber ich muss aus meiner Perspektive sagen, ich finde Frauen, die kein Geld verdienen, uncool. Und es nicht für sich selber auch in die Hand nehmen. Klar, wenn jetzt eine Mutter mit 4 Kindern zu Hause ihr Ding macht, wie soll die Geld verdienen? Die spreche ich nicht an, aber die, die halt nur rumhängt und sagt, ich lasse mich aushalten, ich finde das uncool.
Ja.
Also ich finde es auch nicht attraktiv, ganz im Gegenteil. Und also ich kenne das schon aus meinem Bekanntenkreis. Viele wollen das irgendwie so, weil sie, glaube ich, aus männlicher Sicht die Kontrolle dann haben irgendwo. Mhm. Ich finde das aber katastrophal, weil ich finde es viel cooler, wenn meine Partnerin selber ihr Geld verdient. Und keine Ahnung, ich will mir halt, also ich bin nicht der Standardtyp, also ich will mir halt mein VfB-Ticket kaufen. Ja. Sie will sich halt eine Tasche kaufen, dann soll sie das machen und dann gibt es da auch gar keinen Stress.
Ja, und ich glaube auch...
Ich will
auch
kein VfB-Ticket. Und außer zum Netzwerken ist das mega, habe ich letztens gelernt.
Ja, Fußball ist krass zum Netzwerken. Mhm. Und ich finde es einfach für mich auch wichtig, das war sowas, was mir meine Mom immer einfach mitgegeben hat, dass man sich einfach nicht finanziell abhängig von einem Mann machen soll. Also es hat einfach Risiken, wenn man das macht, und denen sollte man sich halt auf jeden Fall bewusst sein. Klar, wie gesagt, es ist nicht für jeden so einfach, aber gerade wenn man noch jung ist und irgendwie auch verschiedene Chancen hat, und wie gesagt, man hat ja auch durch digitale Medien auch viel mehr Freiheiten und Chancen, und gerade wenn es ums Thema Bildung und Weiterbildung geht, es gibt so viel krasses Wissen kostenlos draußen in der Welt, dass es da gar nicht mehr notwendig sein muss, eigentlich finanziell abhängig sich von jemandem zu machen.
Das ist gut, ja. Gutes Statement und vielleicht auch ganz gutes Schlusswort. Ich habe dich absichtlich jetzt nicht zu den Immobilien befragt, darüber gibt es schon genug Content. Und Immobilien sind nicht das Einzige, und da das ja nicht so richtig passiv ist, es ist schon auch passiv, aber es hat ein bisschen Arbeitsaufwand, deswegen fand ich die anderen Themen auch viel, viel interessanter heute. Diana, vielen Dank dir, dass ich mit dem Podcast dein Gast sein durfte.
Gerne.
Das war sehr wertvoll und auch gerade für unsere ganzen Zuhörerinnen nochmal vielleicht motivierend, da die ein oder andere schnelle Depoteröffnung durchzuführen. Das richtige Depot findet ihr bei der Diana. Und das ist, glaube ich, ganz hilfreich und motiviert vielleicht nochmal die ein oder andere, da ein bisschen Gas zu geben. Ja. Weil auch wenn man in einer Beziehung ist, kann man trotzdem 2 Depots haben.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. In diesem Sinne, vielen Dank dir.
Gerne.
Und an alle Zuhörer, falls ihr ein paar Zuhörerinnen kennt, die sich da irgendwie beflügeln könnten, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr das denen weiterschickt und ihr ebenso wie euch zum Bewerten zwingt, damit unser Podcast weiter wachsen kann. Vielen Dank euch. Tschüss.
Ciao.